Liebe Gemeinde, ausgerechnet in diesen Tagen, wo uns immer wieder in den Nachrichten schlimme Bilder von Hochwasser und Überflutungen begegnen, ausgerechnet da ist uns im Rahmen unserer Bibelwochen die Geschichte von der Sintflut gegeben. Wir sind ja in Sachsen noch relativ glimpflich davongekommen, auch wenn wir dem Hochwasser besondere Hürden gelegt haben in Dresden, aber es hat uns nicht so schlimm erwischt wie andere Bundesländer und die umliegenden Staaten. Die Geschichte von der Sintflut ist wie fast alle dieser Geschichten aus dem ersten Buch der Bibel, aus den ersten Kapiteln der Bibel, sehr anschaulich, sehr bekannt und sehr beliebt. Es gibt Bilderbücher und Filme auch für Erwachsene, die dieses Thema variieren. Aber die Botschaft dieser Geschichte, die Message, die ist genauso anschaulich und deutlich und eindeutig, aber trotzdem eher unbekannt und bei denen, die sie kennen, nicht gerade beliebt. Und diese Botschaft heißt zuerst, Gott hält Gericht. Der Bibelwochentext ist ein Ausschnitt aus dieser Geschichte, die zieht sich ja über mehrere Kapitel hin. Ich lese ein paar ausgewählte Verse. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. In dem 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelt auf Erden und allen Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. So vertilgte er alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Sie wurden von der Erde vertilgt. Die Vernichtung des Lebens auf der Erde, ein hartes Gericht, aber trotzdem, wie uns die Bibel sagt, kein willkürliches Gericht, sondern eine Reaktion Gottes, das Urteil Gottes, für das, was Menschen sich selbst, sich gegenseitig, ihren Mitgeschöpfen und der Erde antun. Und was ist mit den unschuldigen Opfern, dass die mit den Tätern hingerafft werden? Liebe Gemeinde, bei jeder einzelnen Straftat gibt es ja Täter und Opfer, das ist völlig klar. Und es ist schlimm, wenn sich Täter als Opfer präsentieren, was ja oft passiert. Und es ist schlimm, wenn Opfer das Empfinden haben, dass sie mitschuldig sind an dem, was ihnen passiert ist, oder überhaupt die Schuld tragen. Und es ist auch schlimm, wenn in der Öffentlichkeit, in den Konflikten und Krisen, die Verhältnisse von Tätern und Opfern auf den Kopf gestellt werden. Aber als Ganzes gesehen, auf das ganze Leben eines Menschen und auf das ganze System unserer Welt, hat die Sünde diese teuflische Wirkung, dass die Opfer immer das Unrecht wieder weitergeben. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber doch im Prinzip prägt uns Menschen das Unrecht, was wir erleiden, dazu wiederum Unrecht zu tun. Und man kann sich dieser Folge oder dieser Logik kaum entziehen. Und man könnte die Geschichte eines jeden Täters untersuchen und würde eigentlich fast immer dazu kommen, dass er auch mal Opfer gewesen ist. Und das entschuldigt ihn in keiner Weise, aber das zeigt, wie Sünde funktioniert. Und dass niemand auf der Seite der Guten ist und sagt, mir passiert hier alles, was an Schlimmen in meinem Leben ist, völlig zu Unrecht, weil ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wenn man so will, sind sogar die Tiere involviert. Viele Tiere verbreiten Tod und Schrecken, vom Löwe bis zur Ameise, bis hin zum für uns unsichtbaren Virus. Und Gott sagt, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Gott hält Gericht. Und die Bibel sagt uns immer wieder klipp und klar, Die schrecklichen Ereignisse der Weltgeschichte sind Gottes Handeln. Sind Gottes Handeln als Reaktion auf das, was die Menschen tun. Fluten, Dürren, Feuer und Krieg, eine unendliche Kette durch die ganze Geschichte der Menschheit. Man könnte Beispiele rausgreifen, man würde gar nicht zu Ende kommen. Beim Thema Krieg, der Feuersturm des Islam, der über seit dem 7. Jahrhundert über den Orient und Nordafrika gefegt ist und dann sich bis heute eigentlich mit kurzen Unterbrechungen fortzieht und noch nicht zu Ende ist. Wir denken an den Ersten und Zweiten Weltkrieg, der Europa und dann am Ende die auslösende Macht Deutschland heimgesucht hat. Und das Volk Gottes, Israel, ist davon nicht ausgenommen. Das Alte Testament beschreibt uns immer wieder die Gerichte Gottes, die auch über Israel ausgehen. Und die Ereignisse im Gazastreifen, von denen wir jetzt immer wieder in den Nachrichten hören, auch die sind letztendlich ein Gericht über die Bevölkerung dort, die vor Jahren die Terroristen gewählt haben und jetzt, wenn man den Umfragen glauben kann, aber in einer Diktatur, und das ist die herrscht im Gazastreifen, sind ja Umfragen immer so eine ungewisse Sache, aber wenn man den Umfragen glauben kann, steht die Bevölkerung immer noch mehrheitlich hinter der Hamas. Die Bibel mutet uns sehr viel zu, wenn sie sagt, Gott steht hinter dem, was passiert. Die Katastrophen sind sein Gericht. Darüber ist das letzte Mal in der Öffentlichkeit in der Corona-Zeit diskutiert worden und man kann sagen, wenn man sagen will, Corona war kein Gericht Gottes, dann nur, weil es für ein Gericht Gottes viel zu glimpflich abgegangen ist. Aber vielleicht war es eine Vorwarnung Gottes. Wir sagen im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und darin steckt automatisch die Anerkennung, dass nichts auf dieser Welt passiert, ohne dass Gott es zumindest abnickt und sagt, das muss jetzt geschehen. Gott hält Gericht, aber die zweite Aussage dieser Sintflutgeschichte, Gott sorgt dafür, dass das Leben weitergeht und dass die Welt sich weiter dreht. Die Sintflut, könnte man sagen, ist die Mutter aller Gerichte. Gott hat Tabula rasa gemacht, die ganze Erde leergefegt von allem Fleisch. Aber am Ende der Sintflut sagt Gott, das war zu viel, so mache ich es nicht nochmal. Warum? Hat Gott eingesehen, dass er es übertrieben hat? Ist ihm klar geworden, dass er viele gute Menschen mit umgebracht hat? Hat er jetzt gedacht, aus dieser Sache werden die Menschen lernen, so schlimm werden sie nicht wieder werden? Nichts dergleichen, sondern Gottes Grund klingt ganz anders. Gott sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Der Mensch ist böse von Anfang an. Es ist keine Besserung in Sicht. Auch wenn junge Leute denken, sie wären jetzt die bessere Generation im Vergleich zu den ganzen Irrtümern der Alten. Nein, es ist keine Besserung in Sicht. Keine Generation ist besser geworden als die vorhergehende. Auch wenn in der Gesellschaft viele Dinge verändert worden sind, auch zum Guten verändert worden, aber anderswo auf der Welt sind sie gerade in die andere Richtung gedreht worden, zur selben Zeit. Sondern Gott sagt, weil ich trotz der Bosheit der Menschen, trotz ihrem unverbesserlichen Hang zur Sünde, weil ich trotzdem Freude an den Menschen habe, weil ich sie liebe, weil ich sie gern anschaue, weil ich sie erhalten will, deswegen werde ich nie wieder eine solche Katastrophe mit Komplettausrottung der Menschheit geschehen lassen. Gott muss weiterhin Gericht halten, er muss weiterhin warnen und strafen. Aber er verspricht es mit Maß und Ende zu tun. Dass nach einer Dürre, also dass Dürre und Flut und normale Zeiten sich abwechseln, dass Hitze und Frost sich abwechseln, dass Krieg und Zeiten des Friedens und Wohlstand sich abwechseln, dass es Mangel und aber auch Überfluss geben soll. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Bis jetzt hat ja die Erde überlebt und ist erhalten worden. Aber wird sich Gott auch in Zukunft daran halten? Verspricht er uns auch, dass die Klimakatastrophe nicht eintreten wird? Treiben wir nicht eigentlich auf den Untergang zu? Hören wir das nicht seit Jahren und mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten auch seit Jahrzehnten? Geht uns das nicht diesmal wieder endgültig an den Kragen? Wird das nicht eine zweite Sintflut werden? Liebe Gemeinde, Situationen mit düsterer Zukunft hat es schon oft gegeben. Der bekannte Prediger, aber auch Vortragsredner Johannes Hartl hat in einem Vortrag über das Thema mit Hoffnung führen darauf hingewiesen, an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, vom 18. zum 19., als die Industrialisierung sich ausbreitet, da war die Welt so verdreckt in den Städten, da war die Luft so von Kohlestaub verseucht, dass tatsächlich sich damals die Mode gewandelt hat. Der Business-Look, der vorher bunte Kleidung hatte, wandelte sich in schwarz, weil es sowieso keinen Zweck hatte, was Buntes anzuziehen. Das war am Ende des Tages schwarz. Die Luft war völlig verrußt, die Städte, die Häuser, die Menschen waren verdreckt. Wer aus der Fabrik nach Hause kam, da brauchte sich gar nicht zu waschen, weil nach 6 Stunden Schlaf musste er wieder an die Arbeit gehen. Das hat sich gewandelt. Durch Filter, durch andere Brennstoffe, durch neue Technologien, durch die Ausgliederung der Industrie aus dem Kern der Stadt in Außengebiete. Oder Karl Marx hat damals geweissagt, in derselben Zeit, die Schere zwischen Arm und Reich wird sich immer weiter öffnen, so weit, bis die Armen es nicht mehr aushalten, es zur großen Revolution kommt. Es gibt bis heute Leute, die sagen, die Schere geht immer weiter auf. Es ist aber nicht die Wahrheit. In Wirklichkeit hat sich der Wohlstand der Ärmsten immer mehr angeglichen. Arbeitnehmer kämpfen um ihre Rechte, haben heute ein gutes Auskommen und eine Sicherheit im Vergleich zum Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Und ist heute so, dass nicht etwa die Armut auf der Welt ständig explodierend wächst, sondern dass an jedem Tag mehrere tausend Menschen die Armutsschwelle überschreiten und in den Bereich derer kommen, die ihr Auskommen haben und leben können, ohne Angst zu verhungern. Denken wir an die DDR-Zeit zurück. Erinnert sich noch jemand, wie damals die Flüsse aussahen? Wie die Luft war im Leipziger Umfeld? Wie die Äcker verpestet waren und vergiftet? Es war damals verboten, Erde oder Wasser einzureichen zur Untersuchung, auch aus dem eigenen Grundstück, weil man damit geheime Umweltdaten generiert hätte. Und das hat sich so gewandelt, die Flüsse und die Luft und vieles andere haben sich zum Guten verändert. Das heißt, Gott hat uns schon aus mancher Krise geholfen. Er verhindert nicht die Katastrophen, er hält Gericht, aber er sorgt dafür, dass unsere Welt nicht untergeht und dass es immer wieder Neuanfänge, Verbesserungen und Wendungen zum Guten gibt. Und er verspricht uns, dass er immer wieder und auch diesmal uns Auswege zeigen wird und helfen wird, dass die Erde weiterlebt und dass die Natur nicht untergeht. Was nicht heißt, dass wir sicher sind vor seinem Gericht, aber dass die Welt nicht untergehen wird. Und dass er uns Mut macht, auch Maßnahmen zu ergreifen, um Dinge zu verbessern und Schäden abzuwenden. Die zweite Aussage also, Gott sorgt dafür, dass es weitergeht. Und die dritte, Gott achtet auf die, die ihm vertrauen. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Noah war also der einzige gute Mensch, der nicht gesündigt und alles richtig gemacht hat und dem keine Fehler unterlaufen sind. Das wäre ein Missverständnis dessen, was das Alte Testament mit gerecht beschreibt. Im Alten Testament wird gerecht verwendet in Bezug auf eine Beziehung, also nicht auf Gebote und Richtlinien, sondern auf die Beziehung. Ein Mensch, der mit seinem Herrn oder mit seinen Mitmenschen oder eben auch in Bezug auf Gott, mit Gott in Übereinstimmung lebt. Wir wissen nicht, ob Noah alle Gebote eingehalten hat. Die 10 Gebote gab es ja zum Beispiel damals noch gar nicht. Wir wissen nicht, ob Noah ein netter Mensch war, ob er seine Kinder gewaltfrei erzogen hat, ob Noah ein guter Ehemann war. Aber das, was wir über ihn wissen, ist, dass Gott mit ihm geredet hat. Gott hat zu ihm gesprochen, also er war mit Gott auf Du und Du. Ja, Gott zählt ihn zu seinen Freunden oder vielleicht zu dieser Lebenszeit sein einziger Freund und Gott haut seinen Freund raus und er steckt ihn rein in die Arche. Sehr schön zu lesen, wenn da steht, und da waren Menschen und Weibchen von allem Fleisch und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Gott selber schließt die Arche zu, er will sicher gehen, dass sein Freund Noah diese Sache heil überlebt, dass sie alle in der Arche sind, dass sie ordentlich zu ist und nicht irgendwo noch eine Ritze ist, wo das Wasser eindringen kann. Egal was kommt, wenn wir mit Gott in Freundschaft leben, in Beziehung, dann wird er uns hindurchtragen, wie eben in einer Arche. Noah hat auch alles verloren, nicht, dass ihm gar nichts passiert ist. Er hat sein Haus, seine Geräte, seine Herden, seine Einrichtung, alle Sicherheiten hat er verloren. Aber sein Leben und seine Zukunft wurden bewahrt. Und deswegen dürfen wir Gott vertrauen, dass er uns durch die Fluten trägt, sogar wenn es soweit ist, durch die Flut des Todes. Dann gibt Gott also eine Bestandsgarantie für die Erde bis in Ewigkeit. Auch hier ist es wieder interessant, dass am Ende der Geschichte eine kleine Fußnote ist. So etwas, wo man, ich weiß nicht, ob Sie Bücher mit Fußnoten lesen, aber ich bin das als vom Studium her gewohnt. Und da guckt man grundsätzlich, wenn eine Fußnote ist, steht da unten was Wichtiges? Steht da nur die Quelle, wo das Zitat her ist? Oder steht da noch irgendein interessanter Hinweis? Und so ist es auch hier. Die Bibel hat keine Fußnoten, aber das sind manchmal Worte, wo man denkt, Moment mal, das hat doch irgendwas zu bedeuten, da ist doch noch was. Und so eine Fußnote ist es hier auch, wenn Gott sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also, die Welt soll immer wieder auf und ab geben, es wird nach jeder Katastrophe wieder besser werden, es wird nach jedem Krieg wieder Frieden kommen, aber solange die Erde steht, was heißt denn das? Wann wird denn die Erde nicht mehr stehen? Und da haben wir wieder die Antwort, ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung. Da heißt es im Kapitel 20, und ich sah einen großen und weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Die Erde wird verschwinden am Ende, wenn Gottes Thron aufgestellt wird. Wenn Gott endgültig Gericht über Lebende und Tote halten wird. Und dann werden alle vor seinem Gericht erscheinen müssen. Auch die in der Sintflut umgekommen sind. Und alle dazwischen. Und Gott wird dieses letzte und endgültige und dann wirklich für alle angemessene und gerechte Gericht halten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Spätestens an diesen Worten erkennen wir, dass Gott nicht im Himmel sitzt und eiskalt Katastrophen verhängt und dann ungerührt zuguckt, wie die Menschen untergehen, sondern dass er unsere Tränen sieht und dass er mit unseren Tränen mitweint. Dass er viele Gerichte und Katastrophen nicht ersparen kann, so wie ein gerechter Richter dem Angeklagten, wenn er nach dem Gesetz schuldig geworden ist und nach dem Gesetz bestraft werden muss, diese Strafe nicht ersparen kann, auch wenn er ihn persönlich sympathisch findet oder sein Schicksal ihm leid tut. So ist es auch mit Gott, aber er sieht die Tränen und er wird sie abwischen und deswegen verheißt er uns die Zeit, in der alle Gerichte zu Ende sein werden, in denen keine Katastrophen mehr passieren, in der keine Kriege mehr stattfinden, in der es nicht einmal mehr den Tod geben wird. Und er möchte uns, wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben, hinübertragen in dieses Reich des Friedens durch den letzten Untergang, unseren eigenen Tod hindurch. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.